Ja, das, was Herbert gerade gesagt hat, das müssen wir gar nicht machen. Das sollen wir sogar gar nicht machen, dass wir mit den Verstorbenen irgendwie Kontakt aufnehmen. Das ist natürlich
Ich habe
Quatsch.
nicht gesagt, dass wir
Nein,
das
nein.
sollten. Also.
Aber wir brauchen es auch gar nicht,
Nee.
denn wir haben den Heiligen Geist. Wir
Amen.
haben den Heiligen Geist und das ist derjenige, der uns das Wort Gottes aufschließt. Das ist für viele Leute, die das lesen, die keine Christen sind, die die Bibel lesen, für die ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Und für uns, die wir den Heiligen Geist haben, kann es ganz einfach sein. Es gibt immer Sachen, die schwer zu verstehen sind, wo wir so ein bisschen graben müssen, wo wir so ein bisschen die Schaufel nehmen müssen, ein bisschen buddeln müssen. Aber ich persönlich finde es bei Josef gar nicht so schwer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch das große Licht anmachen, dass ich die Leute ein bisschen sehe, zu denen ich spreche. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir uns die Geschichte von Josef anhören. Es geht ja nicht nur darum, dass wir uns diese Lebensgeschichte vergegenwärtigen und das, was er mit Gott erlebt hat, sondern wir möchten uns anschauen, was war eigentlich seine Berufung und wie ist er in seinem Leben dazu gekommen, auch diese Berufung zu finden. Das, was Gott für sein Leben geplant hat, darum geht es ja. Das, was Gott fürs eigentlich in seinem Leben machen wollte, wie er dahin gekommen ist, durch viele Wege, durch viele Umwege, auch durch viele Umbrüche. Er war ja als Teenager von seinem Vater vor seinen Brüdern bevorzugt. Also die Familie hatte ja 12 Söhne und er war der Sohn Nummer 11 und war der Lieblingssohn seines Vaters. Er hat von Gott eine besondere Gabe erhalten. Er konnte prophetische Träume empfangen, konnte diese auch auslegen. Und als Teenager und als Lieblingssohn seines Vaters ist er ganz ungeschickt mit dieser Gabe umgegangen. Er hat die Träume immer sofort erzählt, hinausposaunt, ohne mit seinem Vater oder mit irgendjemand anderem vorher darüber zu sprechen und das auch zu prüfen, ist das, was ich jetzt sage, richtig oder ist es überhaupt jetzt zu diesem Zeitpunkt schon dran? Das Ergebnis dabei war, er hat sich schon als Kind und als Jugendlicher in seiner Familie völlig unbeliebt gemacht. Sie haben ihn gehasst, seine Brüder. Das ging so weit, dass sie so zornig auf ihn waren, dass sie ihn eines Tages, als sie weit weg waren von dem Vater, haben sie ihn gefangen genommen. Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Sie haben wirklich grausam Rache an ihm genommen. Und seinem Vater haben sie irgendwas erzählt, dass der Vater dachte, der Josef ist tot, den gibt es nicht mehr. Josef musste dann in Ägypten zuerst als Sklave arbeiten. Er wurde als Sklave verkauft, musste im Haus eines hohen Herrn arbeiten, der ein hoher Beamter war, im Haus des Königs, des Pharaos von Ägypten. Und dort sehen wir auch zum ersten Mal, dass Gott mit diesem jungen Mann war. Er hatte Gunst bei den Menschen. Also Gott hat es so eingerichtet, dass Menschen ihm wohlgesonnen waren. Also Menschen haben sich gefreut darüber, dass der Josef bei ihnen arbeitet. Und er hat sehr viel Verantwortung bekommen, auch schon in dieser ersten Position als Sklave hat er praktisch den kompletten Haushalt seines Herrn geführt. Durch eine falsche Beschuldigung seiner Herrin ist er dann allerdings ins Gefängnis gekommen, ohne dass vorher jemand diesen Fall überprüft hat. Aber auch hier begegnet uns wieder das, dass er Gunst hat bei Menschen. Im Gefängnis hat er gleich sich mit dem Gefängniswärter gut verstanden, hat viel Verantwortung von dem Gefängniswärter bekommen. Und letztes Mal haben wir diese Geschichte gehört, dass zwei Gefangene, die dort saßen, auch zwei hohe Beamte des Königs, die hatten Träume, wussten überhaupt nicht, was das bedeutet. Josef hat sich dazu bereit erklärt, von Gott her diese Träume auszulegen und genau das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Also wir sehen, diese ganze Zeit geht es so auf und ab in seinem Leben. Es gibt immer wieder so Phasen, wo wir denken, jetzt hat er es geschafft, jetzt kommt er in seine Berufung hinein und dann passiert wieder die nächste Katastrophe. Dann gibt es wieder Menschen, die ihm günstig gesonnen sind und dann gibt es wieder Menschen, die ihn vergessen. Denn so war es jetzt an dieser Stelle, an der wir letztes Mal aufgehört haben, als er im Gefängnis war, ist einer dieser Gefangenen, für den er den Traum ausgelegt hat, ist freigekommen. Das war, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Mundschenk, also der Vorkoster, der immer die Getränke des Königs probiert, um zu gucken, ob man da umfällt oder nicht umfällt, ob die vergiftet sind. Und dieser Mundschenk kam wieder raus aus dem Gefängnis. Und was ist passiert? Er hat Josef total vergessen. Obwohl Josef vorher zu ihm gesagt hat, wenn du zum König kommst, leg da mal ein gutes Wort für ihn ein. Diejenigen von euch, die letzte Woche am Sonntag da waren, die können sich vielleicht daran erinnern, dass wir da über Zeitpunkte und günstige Zeiten gesprochen haben. Da hat die Vera und auch der Herbert haben gesagt, was das auf Griechisch heißt. Das heißt Kairos. Es gibt so Kairos-Zeitpunkte, wenn ein besonders günstiger Moment ist, wo Gott was tun will in unserem Leben und wo wir dann auch gefordert sind, eine Antwort drauf zu geben und darauf zu reagieren und was zu machen. Und Josef musste jetzt sehr lange warten, bis wieder so ein Kairos-Zeitpunkt kam, wo es eine günstige Gelegenheit für ihn gab. Noch weitere 2 Jahre saß er im Gefängnis. Und dann kam dieser Zeitpunkt. Der Pharao, der König von Ägypten, also für diejenigen, die mitlesen möchten in der Bibel, das steht alles in 1. Mose 41 und 42. Zwei komplette Kapitel machen wir heute. 1. Mose Kapitel 41 und 42. Ich erzähle die Geschichte einfach nach und sage dann auch zwischendurch das, was mir aufgefallen ist. Nach 2 Jahren geschah es, dass der Pharao, der König von Ägypten, Träume hatte. Er hat ganz gruselige Sachen geträumt und das war für ihn so eindrücklich, dass er seine professionellen Traumdeuter hat holen lassen. Das war eine ganz normale Sache in Ägypten. Ägypten war damals eine der Weltmächte, nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch was Wissen und Weisheit und Kenntnisse betrifft, gehörten sie zu den Völkern, die am weitesten entwickelt waren. Und es gab auch professionelle Traumdeuter, also Menschen, die wussten, wie man das macht, dass man Träume deutet und auslegt. Das war kein Problem. Aber jetzt kam es zum ersten Mal vor, dass diese Traumdeuter nicht wussten, was diese Träume bedeutet. Diese beiden Träume, die der Pharao hatte. Sie wussten nicht, was es bedeutet. Und jetzt greift Gott wieder ein. Der vor 2 Jahren aus dem Gefängnis entlassene Mundschenk, also der mit dem Kelch, der erinnert sich an diesen hebräischen Traumdeuter, der ihm damals im Gefängnis prophezeit hat, du wirst wieder rauskommen und du wirst wieder als Mundschenk in dein Amt eingesetzt werden. Und der geht jetzt zum König und sagt, ich kenne da einen, der kann das. Und sofort wird Josef aus dem Gefängnis geholt, er wird natürlich erstmal gewaschen, er wird gut eingekleidet. Ist ja ganz normal, wenn man zum König kommt, da kann man ja nicht mit Jeans und Turnschuh kommen. Da muss man ein bisschen besser eingekleidet werden. Und jetzt steht Josef, der gerade noch im Gefängnis war, auf einmal vor dem Pharao. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Gespräch. Der Pharao sagt, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Was sagt Josef darauf? Na klar, da bist du bei mir genau richtig. Das ist meine Gabe, meine Berufung, es ist von Gott, die hat er mir gegeben, Träume zu deuten. König, das hast du genau richtig gemacht, dass du mich aus dem Knast geholt hast. Ich kann dir helfen, I'm your man, sozusagen. Nein, diesen Fehler hat Josef natürlich nicht gemacht. Er hat ihn auch schon bei unserer letzten Geschichte, die wir gehört haben, als er die Träume dieser beiden Gefangenen gedeutet hat, auch da hat er diesen Fehler schon nicht mehr gemacht. Sondern was sagt er? Er sagt, das Deuten von Träumen, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Das ist ein interessanter Satz. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. In einer anderen Übersetzung steht, Gott wird antworten zum Wohlstand des Pharao. Nachdem diese Übersetzungen so interessant waren, habe ich mal geschaut, was steht da eigentlich im hebräischen Urtext für ein Wort? Und das ist ein Wort, das kennen die meisten von euch. Es heißt nämlich einfach nur Shalom. Also Gott wird antworten zum Shalom des Pharao. Die meisten von euch kennen die Übersetzung dieses Wortes als Frieden. Shalom wird meistens wie Friede, also mit Frieden übersetzt. Aber das ist ein Wort, das hat so eine unglaubliche Vielfalt an Bedeutungen. Und es heißt eben auch Wohlstand, Wohlergehen oder eben auch zum Heil. Also Gott wird dem Pharao zum Shalom, zum Heil antworten. Ist das nicht ein schöner Satz? Josef weist wieder auf Gott hin und sagt, Gott ist der Einzige, der Träume deuten kann. Und das, was Gott mit dir plant, das ist etwas Gutes. Das ist nicht irgendeine große Katastrophe, sondern das ist was Gutes. Und das gilt auch für uns. Wenn wir zum Beispiel Träume, die von Gott kommen oder auch Eindrücke vom Heiligen Geist, dann beinhalten sie ganz oft etwas Gutes. Also es gibt ja immer Leute, die denken, wenn Gott redet, dann ist es irgendwie Strafgericht und Katastrophe und sowas. Aber so ist es gar nicht. In den allermeisten Fällen, wenn Gott zu uns redet, dann ist es, weil er etwas Gutes möchte. Auch wenn wir vielleicht durch schmerzliche Prozesse vielleicht durchgehen müssen. Aber das, was Gott letztendlich plant, ist meistens oder eigentlich immer etwas Gutes. Und er möchte, dass wir innerlich zum Frieden, zu diesem Shalom kommen, zu diesem Zustand des Friedens. Und das ist das, was er auch mit dem Pharao geplant hatte. Die Träume des Pharao haben allerdings erstmal gar nicht nach Frieden ausgesehen. Jetzt erzählt der Pharao: Ich hatte zwei Träume. Zuerst sah ich im ersten Traum 7 fette und 7 magere Kühe. Die 7 mageren Kühe haben die fetten aufgefressen. Im zweiten Traum sah ich 7 volle Ähren und 7 dürre Ähren. Die 7 dürren Ähren haben die 7 vollen Ähren aufgefressen. In beiden Träumen ändert sich dadurch übrigens nichts. Also die 7 mageren Kühe, die blieben genauso mager, wie sie vorher ausgesehen haben. Das ist eigentlich eine tolle Empfehlung für eine Kur, ne? Also für eine Schlankheitskur. Die sieben dürren Ähren blieben auch genauso dürr wie vorher. Nachdem der König seine beiden Träume erzählt hat, da redet Josef in so einer absoluten Klarheit, dass Gott ihn an diesen Platz gestellt hat. Zuerst sagt er: König, ganz einfach, beide Träume bedeuten dasselbe. Du musst nicht rumrätseln, beide Träume haben genau dieselbe Bedeutung. Und dann sagt er: Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Das ist wieder so ein fantastischer Satz, ne? Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Hast du dir das nicht schon einmal gewünscht, dass Gott dir mitteilt, was er tun will? Die Sache ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir können ihn fragen, was er tun will. Wir haben den Heiligen Geist, wir können auf den Heiligen Geist vertrauen. Und wenn wir Gott bitten, dass er uns das sagt, was er tun möchte, dann wird er das tun, dass er uns das in irgendeiner Weise offenbart, was er tun möchte. Meistens durch den Heiligen Geist oder vielleicht auch durch andere Menschen. Und jetzt sagt dieser Gott zu diesem Pharao, der bisher von Gott überhaupt nichts wissen will: Ich sage dir, was ich tun werde. Obwohl dieser König nicht den Heiligen Geist hatte. Wenn wir mit Jesus gehen, dann möchte Jesus, dass wir mit dem Heiligen Geist so erfüllt werden und so ausgefüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass Gott uns das jederzeit, in jeder Lebenssituation mitteilen kann, was er möchte. Josef deutet jetzt die Träume des Königs. Er sagt: Zuerst wird es nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen damals bekannten Welt wird es 7 Jahre mit einer ganz reichen Ernte geben, mit einem ganz großen Überfluss an Getreide. 7 Jahre lang wird sehr viel Getreide übrig sein. Danach wird es 7 Jahre lang missernten und eine schlimme Hungersnot geben. Das war die Deutung der Träume. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, ne? Und was macht Josef jetzt? Sagt er jetzt: Okay, das war jetzt die Deutung der Träume. Lieber König, du hast gekriegt, was du wolltest. Danke, dass du mich aus dem Knast geholt hast. Also ich würde jetzt gern nach Hause gehen. Macht er das? Nein, er macht das nicht. Denn jetzt zeigt sich, dass Gott mit Josef zum Ziel gekommen ist. Josef lebt nicht einfach nur seine Berufung als Traumdeuter aus und sagt: Okay, ich habe meine Berufung gelebt, Leute, tschüss, das war's, ich gehe nach Hause. Sondern er lebt jetzt wie ein Nachfolger. Er lebt jetzt, ab diesem Moment lebt er wie ein Jünger Gottes. Und so wie Josef jetzt vor dem Pharao steht und einfach weiterredet, das ist das, was wir manchmal so als Gottmoment bezeichnen. Kennt ihr das? Manchmal, wenn ein Mensch redet und er redet so weise und so gesalbt, dass man wirklich merkt, das ist Gott, der jetzt durch diesen Menschen redet. Das erleben wir ja ganz oft auch hier in unserer Gemeinde, dass Gott Menschen benutzt und so wirklich durch diese Menschen hindurch direkt zu uns in unser Herz spricht. Das war so ein Gottmoment, als Josef damals vor dem Pharao stand und dann einfach weitergeredet hat. Und so redet Josef und er sagt: das, was Gott sagen möchte durch mich, das ist etwas, wo du jetzt genau zuhören musst, lieber Pharao. Josef macht jetzt etwas, das darf man normalerweise nie machen. Er fängt jetzt nämlich an, dem König Ratschläge zu geben. Normalerweise, wenn du das vorher nicht abgesprochen hast oder nicht gefragt hast, darfst du das niemals im Leben machen. Du darfst nicht einfach von dir aus anfangen und sagen, ich gebe dem König jetzt Ratschläge und König, du solltest das machen und ich weiß, was du jetzt eigentlich als nächstes machen solltest. Aber das war ein Gott-Moment, wo Gott durch den Josef so klar und deutlich gesprochen hat, dass es ganz eindeutig war. Josef redet nach der Traumdeutung einfach weiter und sagt, König, du musst jetzt einen fähigen Mann bestimmen, der die ganze Sache organisiert. Es müssen jetzt im ganzen Land Aufseher eingesetzt werden. Ihr müsst anfangen, wenn diese 7 Jahre des Überflusses kommen, ihr müsst anfangen, immer 1/5 der Ernte abzuzweigen. Ihr müsst in den Städten Vorratshäuser bauen und dort müsst ihr das, was an Überfluss eingesammelt wird von der Ernte, das müsst ihr lagern. Und das ist die einzige Chance, wie wir nach den 7 Jahren des Überflusses die nächsten 7 Jahre der Hungersnot überstehen können. Wie reagiert der Pharao jetzt darauf? Sagt er, was erlaubst du dir eigentlich, du herbeigelaufener hebräischer Sklave aus dem Knast? Du kommst gerade aus dem Knast und du willst mir, dem König, Ratschläge geben? Nein, der König hat es nämlich genau selber auch gemerkt, dass das ein Gott-Moment ist und dass Gott durch diesen jungen Mann zu ihm spricht. Und der König fragt seine Diener, werden wir einen finden wie diesen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Wow, der König selber, der Gott gar nicht kennt, der hat es erkannt, dass das ein Gott-Moment war, als Josef geredet hat. Und so Josef, sagt der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Also der Pharao kann gar nicht anders, als dass er die Größe Gottes bezeugt, obwohl er mit diesem Gott eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Er kann nicht anders, als das anzuerkennen, du bist von Gott gesandt, du bist von Gott eingesetzt zu diesem Dienst und jetzt machen wir das, was das Naheliegendste ist. Wir setzen dich für dieses Amt ein. Und jetzt macht der König Josef zum Premierminister. Er macht ihn zum zweiten Mann im Staat nach dem König. Und Josef bekommt jetzt die Aufgabe, diese ganze Sache zu organisieren und diese Vorräte anzulegen. Wir reden ja über die Berufung von Josef. Josef ist mittlerweile 30 Jahre alt. Wir wissen jetzt, warum die Vorbereitungszeit in Josefs Leben so lange gedauert hat. Er musste es lernen, mit seiner Gabe richtig umzugehen. Er musste es lernen, nicht sich selbst, sondern Gott die Ehre zu geben. Er musste es lernen, der Versuchung zu widerstehen. Wir haben ja einmal die Geschichte gehört, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, mit der Frau seines Herrn ins Bett zu gehen, weil sie es wollte. Aber er hat gesagt, nein, ich möchte das nicht. Er hat der Versuchung widerstanden. Er musste es lernen, ein Diener zu sein, ein Sklave zu sein, der auch die Bedürfnisse der Menschen erkennen kann, also der von den Menschen die Bedürfnisse sozusagen von den Augen ablesen kann. Er musste es lernen, zu warten, bis der richtige Kairos-Zeitpunkt gekommen ist. Und er musste es auch lernen, im richtigen Moment bereit zu sein, das, was Gott zu ihm sagt, wirklich jetzt durchzulassen und sich dann nicht dagegen zu sträuben oder zu sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust, das weiterzugeben, was Gott mir sagt. Er musste es lernen, bereit zu sein, ein Werkzeug Gottes zu sein, im richtigen Moment das, was Gott einem Menschen sagen möchte, weiterzugeben. Das ist auch für uns wichtig, dass wir das lernen, bereit zu sein, im richtigen Moment, wenn Gott spricht und sagt, ich möchte, dass du hingehst und dieser Person das und das sagst, dass wir bereit sind, das zu tun. Jetzt im Alter von 30 Jahren war Josef Premierminister geworden. Und als Premierminister einer Weltmacht war er ja im Prinzip auch der Verwalter dieser Weltmacht, der Leiter, aber, wie man das manchmal auch sagt, als Politiker war er auch der Diener des ganzen Volkes. Und das musste er wirklich so lange lernen. Wir wissen das jetzt, dass das zu seiner Ausbildung mit dazugehörte und dass es darum auch so lange gedauert hat, bis er in seine Berufung hineingekommen ist. Der Pharao stattet Josef jetzt mit der ganzen Vollmacht für sein Amt aus. Er gibt ihm sogar eine Frau, die beiden bekommen zwei Söhne und Josef macht sich an die Arbeit. In den 7 Überflussjahren baut Josef so viele Vorratshäuser und er sammelt so viel Getreide ein, dass man irgendwann aufgehört hat, die Menge zu zählen. Also es war einfach zu viel. Ne? Also könnt ihr euch mal vorstellen, das Statistische Bundesamt, was wir haben, hört irgendwann auf, irgendwas zu zählen, weil es einfach zu viel ist. Das gibt's eigentlich nicht. Ne? Also dass jemand aufhört, eine Statistik zu machen, das kommt selten vor. Aber der Überfluss in diesen 7 Jahren, der war so ungeheuerlich, dass man irgendwann aufgehört hat, das zu zählen. Vielleicht sagst du jetzt, toll, jetzt ist die Geschichte ja rum. Josef hat all das erreicht, wofür Gott ihn ursprünglich berufen hat. Er konnte mit seiner Gabe in einer leitenden Position Gott und den Menschen dienen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es gab da noch eine Sache in seinem Leben, die nicht geklärt war. Es gab noch einen wunden Punkt in seiner Vergangenheit. Und das war das, was seine Familie und seine Brüder betrifft. Das, was seine Brüder ihm angetan hatten. Eine letzte Herausforderung stand Josef noch bevor. Wird er es schaffen, seinen Brüdern zu verzeihen für das, was sie ihm angetan hatten? Oder wird er seine einflussreiche Stellung als Politiker dazu benutzen, um sich grausam an ihnen zu rächen? Wird er seine Familie überhaupt jemals wiedersehen, um diese ganzen Sachen klären zu können? Manchmal kennen wir das aus unserem eigenen Leben. Gott hat uns irgendwo hingestellt, wo wir segensreich wirken können. Wir haben Gunst bei den Menschen. Die Menschen hören auf uns. Sie kommen zum Glauben. Rein äußerlich betrachtet läuft alles super. Und wir sind gesegnet von Gott. Wir können diesen Segen wirklich auch sehen in unserem Leben. Aber da gibt es in unserem Herzen diese eine Sache, die noch nicht geklärt ist. Diese eine Sache aus unserem alten Leben. Diese eine Verletzung, die nicht heilen will. Und wir wissen, wenn wir dieses Fass aufmachen, dann passiert etwas. Entweder was Gutes oder vielleicht auch was Schlechtes. Wir müssen vielleicht eine Konfrontation mit Menschen aus unserer Vergangenheit erleben. Vielleicht werden die Menschen uns alte Sünden aus unserem früheren Leben vorhalten, von denen wir wissen, dass Gott sie uns ja schon längst vergeben hat. Aber in dem Herzen von anderen Menschen vielleicht noch, weil du seit deiner Bekehrung nie mit der Person darüber gesprochen hast. Und dann spürst du irgendwann, in deinem eigenen Herzen nagt diese Sache auch noch. Und genauso war das bei Josef. Diese Sache mit seiner Familie, das war nicht geklärt. Und das hat er gewusst. Die Familie von Josef, die in Kanaan, also im heutigen Israel, gewohnt hat, war ebenfalls von der großen Hungersnot betroffen. Und sie hatten das irgendwie mitgekriegt, dass man trotz dieser großen Hungersnot in Ägypten Getreide kaufen kann, weil es da diese großen Vorräte gibt. Jakob, der Vater, schickte seine 10 ältesten Söhne nach Ägypten zum Einkaufen. Aber seinen jüngsten Sohn, den Benjamin, den ließ er nicht mitgehen. Wir sehen jetzt nach 30 Jahren sehen wir, dass Jakob, der Vater, immer noch denselben Fehler machte wie damals, als Josef noch ein Kind war. Er hatte nämlich einen Lieblingssohn. Er hatte einen Lieblingssohn, den er bevorzugt hat vor den älteren Brüdern und der musste natürlich nicht mit zum Einkaufen nach Ägypten fahren. Der durfte zu Hause bei Papi bleiben. Daran sehen wir, dass sich bei Jakob im Leben des Vaters hat sich noch nichts geändert. Er hat nach 30 Jahren immer noch denselben Fehler gemacht. Jetzt kommen also die 10 ältesten Brüder von Josef in Ägypten an, um Getreide zu kaufen. Aber sie erkennen ihn nicht. Sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass dieser einflussreiche Premierminister Josef sein könnte, ihr Bruder. Aber Josef Er erkennt seine Brüder sofort. Er sieht sofort, dass sie das sind. Und er merkt auch, dass der Jüngste fehlt. Was mag wohl in seinem Herzen vorgegangen sein, als er sie da so gesehen hat? Was Josef jetzt macht, das sieht zunächst aus wie eine grausame Rache. Aber in Wirklichkeit war es eine Prüfung. Josef wirft seinen Brüdern, die ihn überhaupt nicht erkennen, vor, dass sie Spione sind, und das allererste, was er macht, er lässt sie für 3 Tage ins Gefängnis werfen. Ist toll, ne? Da konnten sie mal 3 Tage lang das ausprobieren, was er mehrere Jahre durchmachen musste, wegen seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten als Sklave. Immerhin 3 Tage mussten sie es mal ausprobieren, wie das ist, im Knast zu sitzen. Aber er erlebt auch, dass seine Brüder ehrlich sind. Sie erzählen ihm die Wahrheit. Sie sagen, wir sind alle Brüder, wir haben unseren Vater noch zu Hause und wir haben noch einen Bruder auch zu Hause. Der durfte nicht mitkommen, weil das der Lieblingssohn unseres Vaters ist. Und wir sind einfach nur hier, weil wir Getreide kaufen. Wir wollen nichts ausspionieren, wir sind einfach ganz normale Leute, die Getreide kaufen wollen. Und jetzt testet Josef ihre Treue. Josef will sehen, ob seine 10 ältesten Brüder wirklich noch genauso treulose Tomaten sind wie damals, als sie ihn nach Ägypten verkauft haben. Er sagt, okay, ihr könnt Getreide kaufen, ihr könnt zurück zu eurem Vater, aber einer von euch, der muss als Geisel hier im Gefängnis bleiben. Und dann kommt ihr wieder und bringt euren jüngsten Bruder mit, damit ich weiß, dass ihr mich nicht angelogen habt. Schon hart, ne? Natürlich wusste Josef, dass die ihn nicht angelogen haben. Der wusste das. Aber warum macht er das mit seinen Brüdern? Warum behandelt er seine Brüder so? Er wollte seine Brüder testen. Würden sie wirklich zurückkommen, um diesen einen Bruder, der als Geisel in Ägypten bleiben musste, aus der Geiselhaft zu holen? Würden sie das machen? Würden sie wirklich wiederkommen, um diesen Bruder abzuholen? Oder würden sie diesen Bruder einfach wieder genauso fallen lassen, so wie sie damals ihn, Josef, haben fallen lassen und einfach verkauft haben? Würden sie genauso treulos wieder sein wie damals, immer noch, nach 30 Jahren? Und mit diesem Trick konnte Josef sogar seinen Vater testen. Würde der Vater zustimmen, dass der jüngste Sohn, der Lieblingssohn, der Benjamin, dass der nach Ägypten mitkommt? Oder würde auch Jakob wieder denselben Fehler machen und seinen Lieblingssohn bevorzugen und dafür vielleicht noch sogar diesen einen Sohn, der als Geisel in Ägypten saß, opfern und sagen, mein Lieblingssohn ist mir mehr wert als dieser andere Sohn, der als Geisel da in Ägypten sitzt? Schon hart, ne? Aber Josef musste das testen. Er musste es wissen. Jetzt machen wir es mal wie im Krimi. Wir hören an der spannendsten Stelle auf. In der nächsten Predigt hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Aber eine Predigt ist ja nicht nur eine Geschichtenerzählung. Eine Predigt ist auch dazu da, dass wir uns Gedanken machen, was können wir lernen aus der Geschichte? Was ist das, was Gott uns heute sagen möchte? Was können wir lernen aus diesen ganzen Verwicklungen, aus der Lebensgeschichte von Josef? Und ich möchte dich dazu ermutigen, auch die Gebetszeit, die wir nachher haben werden, dafür auch zu nutzen, um über solche Sachen nachzudenken. Warst du schon mal sauer auf Gott, weil er eine ganz andere Zeitplanung hatte als du? Hattest du schon mal den Eindruck, dass jetzt so ein guter Zeitpunkt ist, so ein Kairos-Zeitpunkt, um neue Schritte zu gehen? Aber aus Gottes Sicht war die Zeit noch gar nicht reif dazu? Oder hat Gott dich in so einem Kairos-Zeitpunkt ganz konkret in die Nachfolge oder in die Jüngerschaft gerufen oder in einen konkreten Dienst gerufen und du warst nicht bereit und hast Nein gesagt und hast dich verweigert? Du kannst Gott heute Abend in der Gebetszeit darum bitten, dass er dir Sensibilität schenkt. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind als Kinder Gottes erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir dürfen darauf vertrauen, dass der zu uns redet und dass der uns sagt, wann diese Kairos-Zeitpunkte sind. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er so einen Raum in uns gewinnt, dass das, was er für sein Leben geplant hat, einfach durchkommt und dass wir das auch schaffen, unseren eigenen, manchmal ein bisschen störrischen Willen unterzuordnen unter das, was Gott geplant hat für unser Leben. Meistens wissen wir es im Nachhinein dann auch so, ja, das, was Gott geplant hat, war vielleicht doch besser. Aber wenn du einmal diesen Fehler gemacht hast, du musst ihn nicht ein zweites Mal machen. Du kannst heute Schluss machen mit dem, die Kairos-Zeitpunkte immer zu verpassen und zu sagen, okay, es gibt Zeiten, da ist es wichtig, dass ich einen neuen Schritt mache in meiner Beziehung zu Gott. Und wenn Gott dir das zeigt, dann mache ich dir Mut, dann mach diesen Schritt, auch heute Abend. Wenn es heute Abend ist, geh diesen Schritt und fange was Neues mit Gott an. Wenn er dich ruft, zu irgendwas näher in deine Berufung zu kommen, dich auf Jüngerschaft einzulassen, vielleicht alte Sachen in deinem Leben loszulassen, dann mache ich dir Mut, mach heute Abend diesen Schritt. Passiert es dir vielleicht regelmäßig, dass du nicht Gott, sondern dich selbst, deine eigene Leistung, deine Begabung und vielleicht sogar deine Berufung in den Mittelpunkt stellst? Auch das ist eine Sache, die kannst du heute Abend abgeben. Wie ich gerade schon gesagt habe, Jesus lebt in dir und du darfst es lernen, ihm alle Ehre zu geben. Das war für Josef wirklich ein langer Lernprozess, das zu lernen, nicht ich bin toll, sondern der Jesus, der Gott, der in mir wohnt, der ist toll. Und ich möchte das durch mein Leben auch widerspiegeln. Ich möchte durch mein Leben das widerspiegeln, dass ich einen großen Gott habe und dass der durch mich auch große Dinge tun kann. Aber sie kommen nicht aus mir heraus. Ich bin nicht derjenige, der toll ist, sondern Gott ist derjenige, der gute Dinge durch mich hindurch bewirkt. Und du kannst es heute Abend machen, dass du das wirklich abgibst und dass du sagst, Herr, ab jetzt möchte ich nicht mehr im Mittelpunkt meines eigenen Lebens stehen. Normalerweise machen wir das bei der Bekehrung. In dem Moment, wo wir unser Leben Gott vor die Füße legen und sagen, Herr, du sollst ab jetzt der Herr meines Lebens sein, du sollst die Herrschaft in meinem Leben übernehmen, da machen wir das normalerweise. Aber manchmal stellen wir so ein paar Monate oder ein paar Jahre später fest, dass es da vielleicht so einzelne Lebensbereiche noch gibt, wo wir gesagt haben, so, da entscheide ich lieber mal selber, was gut für mich ist. Das weiß ich ja wahrscheinlich ein bisschen besser als Gott, was gut für mein Leben ist. Und dann kannst du das heute Abend machen und sagen, auch diese Lebensbereiche unterstelle ich der Herrschaft Gottes und ich lasse Gott durch in diesen Bereichen. Vielleicht weißt du schon, was deine Berufung ist und vielleicht lebst du auch darin, aber vielleicht konzentrierst du dich manchmal auch ein bisschen nur zu stark auf deine eigene Berufung und auf deinen eigenen Dienst. Du darfst es lernen, in jeder Lebenslage auf Gott zu hören und ihm zu dienen. Warst du bisher in der Gemeinde einer, der immer nur seinen Dienst treu und zuverlässig erledigt hat und der dann gleich nach Hause gegangen ist, nachdem jemand Amen gebrüllt hat hier vorne? Oder bist du jemand, der auch gerne mal da bleibt und ein offenes Ohr hat für Menschen und der auch in dem Moment, wo du mit Menschen redest, ein offenes Ohr hat für Gott und sagt, Herr, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll, aber du kannst jetzt in diesem Gespräch mir Weisheit geben und du kannst mir jetzt eingeben oder sagen, was ich dieser Person sagen soll. Vielleicht musst du auch gar nicht immer was sagen. Vielleicht musst du einfach nur mal jemand in den Arm nehmen oder auf den Arm nehmen. Das ist manchmal auch ganz gut. Einfach zu sagen, ich bin bereit, Herr, ich bin da. Ich weiß, du gebrauchst mich mit meiner Berufung, aber ich bin da. Du kannst mich benutzen, Herr. Und nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch draußen im Alltag. Egal, wo du bist, an der Uni, auf deinem Arbeitsplatz, als Rentner im Seniorenheim, beim Einkaufen, egal, wo du bist, einfach mit diesem Bewusstsein herumzulaufen, zu sagen, ich habe nicht nur eine Berufung von Gott, sondern ich habe einen Auftrag für Menschen da zu sein. Und Herr, mach du mich bereit, mach du mich zu einem Hörenden, der das hört, was du sagen möchtest und der das auch weitergibt. Möchtest du, dass ich für jemanden bete? Gibt es vielleicht jemanden, der krank ist, für den ich beten kann, dem ich die Hände auflegen kann? Ist jemand traurig, den ich trösten kann? Du kannst einfach den ganzen Tag über so mit Gott in Verbindung bleiben und immer mal mit ihm reden und so sagen, Herr, jetzt in dieser Situation, wo ich bin, hier in der Straßenbahn oder im Omnibus, gibt es irgendwas, für das du mich gebrauchen kannst? Vielleicht braucht er dich nicht jedes Mal, ist auch nicht schlimm, aber es geht um deine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung, die kannst du dir heute Abend auch selber geben. Du kannst Gott darum bitten, dass er dich verändert. Aber es ist auch deine eigene Entscheidung zu sagen, Herr, ich bin bereit, ich bin da, ich möchte dir dienen. Vielleicht bist du Josef momentan in so einer Art Warteposition. Hast du vielleicht den Eindruck, dass nichts vorwärts geht in deinem Leben und mit deiner Berufung? Vielleicht bist du, so wie Josef im Gefängnis, an einem Ort, an dem du gar nicht sein wolltest. Und vielleicht musst du einfach nur warten, bis der richtige Kairos-Zeitpunkt kommt. Ich möchte dir Mut machen, dich in jeder Situation, in der du bist, auf Gott auszurichten und ihn zu fragen, was ist meine Aufgabe jetzt hier an diesem Moment? Das ist eine ganz andere Sache, ob du da sitzt und sagst so, Herr, ich sitze jetzt hier und du gibst mir den Kairos-Zeitpunkt und dann machen wir was zusammen. Oder ob du sagst, Herr, ich verstehe es vielleicht nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt hier an diesen Punkt gestellt hast. Herr, aber ich bin bereit. Wenn ich irgendwas tun kann hier für dich, dann zeig es mir. Ich möchte es tun. Lass es mich tun, wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann. Und Jesus lebt in dir und er möchte sich verherrlichen durch dich. Und das sehen wir im Leben von Josef ganz deutlich, dass Josef irgendwann diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ich möchte Gott verherrlichen durch mein ganzes Leben. Vielleicht sagst du auch, in meinem Leben läuft alles super. Es ist total gesegnet. Ich habe tolle Leute in der Gemeinde, für die ich da bin. Und ich werde selber auch gesegnet durch das, was Gott tut und was andere Menschen auch in meinem Leben tun. Aber da gibt es diese eine Sache in meinem alten Leben, die noch nicht geklärt ist. Auch hier möchte ich dir Mut machen, das mit Gott zusammen anzugehen. Du kannst Gott um Weisheit bitten, dass er dir zeigt, wann du auf welche Menschen zugehen sollst, auch um alte Dinge zu klären. Jesus macht dich nämlich stark, auch schmerzliche Dinge ein letztes Mal zu bearbeiten, denn das ist das, was er möchte. Was macht ein Psychologe? Wenn du zu einem Psychologen gehst, der nicht gläubig ist, der wühlt meistens die alten Sachen in dir auf, spricht mit dir stundenlang darüber und dann sagt er, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann stehst du da mit dem ganzen Scherbenhaufen und sagst, naja, und was mache ich jetzt? Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Denn das, was Gott möchte, das ist das Heil, das Shalom, das ist, dass du innerlich zum Frieden kommst, dass du, selbst wenn du zum letzten Mal durch diesen schmerzhaften Prozess gehen musst und sagen, okay, ich stelle mich dieser alten Sache mit meiner Familie oder ich stelle mich dieser alten Sache, die damals in meinem alten Leben passiert ist. Das, was Gott letztendlich plant, ist, dass du innerlich ein für alle Mal mit dieser Sache zur Ruhe kommst und zum Frieden kommst und dass es geklärt wird, dass deine Beziehung zu Gott geklärt wird und dass auch deine Beziehung zu Menschen geklärt wird. Das, was Jesus dir schenken möchte, ist innere Heilung, Versöhnung mit Menschen. Er möchte die Wunden bei dir und auch bei anderen Menschen heilen. Er möchte dir Frieden geben und du selbst sollst auch ein Friedensstifter sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern du sollst einfach den Frieden, den Jesus dir gibt, den sollst du weiter transportieren. Denn Jesus lebt in dir und er ist der personifizierte Friede. Und du kannst diesen Frieden weitergeben. Ich verspreche dir, wenn du einmal durch diesen Prozess der Versöhnung hindurchgegangen bist, dann wirst du eine ganz neue Form der geistlichen Freiheit erleben. Du wirst in eine ganz neue Freiheit kommen. Vielleicht kann Jesus dich danach so gebrauchen, wie er dich noch nie gebraucht hat in deinem Leben. Denn Jesus möchte eine Sache ganz besonders. Er möchte, dass du ohne Hindernisse, ohne äußerliche Hindernisse, ohne innerliche Hindernisse in deine Berufung hineinkommst. Er möchte, dass du gesegnet wirst und er möchte, dass du auch für andere Menschen zum Segen wirst. Das ist das, was er geplant hat, dass wir Segen bekommen und selber ein Segen sind. Amen.